So, wir wollen einsteigen in das letzte Sendschreiben. Unsere Reihe geht dem Ende entgegen und wir möchten uns heute mit dem letzten der sieben Sendschreiben beschäftigen. Bevor wir das aber tun, möchte ich noch ein Gebet sprechen, Jesus einladen, dass er uns die Herzen, unsere Sinne und unser ganzes Leben auch öffnet für sich. Jesus, so sind wir hier im Gottesdienst, wollen auf dich hören. Du hast uns etwas zu sagen und wir dürfen darauf antworten. Ich möchte dich bitten, Herr, dass das, was du uns sagen möchtest, auch bei uns ankommt. Und dass du die Worte gebrauchst aus der Bibel her, um unsere Herzen anzurühren und unser Leben zu verändern. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Präsentation klappt. Ich habe die eigentlich... Oh, die ist schon da. Super. Ich sehe die nämlich vorne nicht, aber ist okay. Ich möchte euch eine Situation so ein bisschen vor Augen malen. Ist schwer zu erkennen, aber vielleicht sieht man das, ahnt man das. Ist ein Schloss. Ihr habt einen langen Tag hinter euch. Vielleicht einen langen Arbeitstag, einen langen Tag im Studium, in der Schule. Vielleicht einfach auch einen langen Tag irgendwo anders unterwegs. Und ihr freut euch schon drauf, nach Hause zu kommen. Ihr wisst, da wartet vielleicht eine warme Mahlzeit auf euch, Leute, auf die ihr euch freut, oder zumindest das eigene Bett, dass man sich darauf freut, sich einfach mal hinzulegen, die Couch, den Abend ausklingen zu lassen. Es ist schon dunkel, ihr kommt nach Hause, vor die Haustür, ihr nehmt euren Schlüssel aus der Tasche, wollt die Tür aufschließen und ihr merkt, passt nicht. Ich kriege die Tür nicht auf. Und ihr seid erstmal überrascht, guckt nochmal, kann ja passieren, dass man den falschen Hauseingang gewählt hat, sollte eigentlich nicht, aber gerade vielleicht, wenn man so ein Mehrfamilienhaus hat oder so, guckt auf die Zahl, es stimmt alles, es kommt euch bekannt vor, ihr versucht es nochmal, ihr guckt, ob der Schlüssel passt, passt alles nicht. Ihr klingelt, klopft und plötzlich kommt eine Stimme aus der Gegensprechanlage, die ihr gar nicht kennt. Und die fragt, was willst du hier? Und ich so, ich will in mein Haus. Ich will hier rein. Und die Person legt einfach auf. Und egal, was du machst, du kommst einfach nicht in das Haus rein. Wie würdest du dich in so einer Situation fühlen, wenn du aus deinem eigenen Haus plötzlich ausgesperrt wirst? Ganz schön wütend, doof, angerührt. Irgendwie, das macht etwas mit einem. Das Haus ist einem wichtig, my home is my castle, heißt es ja so schön im Englischen. Also es ist irgendwo ein ganz besonderer Platz. Und wenn mir das plötzlich versperrt ist, dann macht das etwas mit uns. Natürlich würden wir dann als erstes die Polizei wahrscheinlich rufen und so weiter. Und jetzt ist das eine Situation, die wir so ähnlich in der Bibel wiederfinden. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen ausgeschmückt gewesen, ein bisschen mehr Fantasie, als wir im Text wiederfinden, aber so ähnlich ist das, was wir auch im letzten Sendschreiben vorfinden, nämlich an die Gemeinde in Laodicea. Und ich möchte dieses Sendschreiben gleich lesen. Ihr könnt schon mal aufschlagen in Offenbarung 3 ab Vers 14 bis zum Schluss. Und wer keine Bibel hat, hinten haben wir immer auch Ausleihbibeln, greift einfach zu. Und wenn ihr vielleicht gehofft habt, ich habe das schon letztes Mal gesagt, dass wir unsere Reihe mit den Sendschreiben auf einer freundlichen, auf einer ermutigenden Note enden, dann werde ich euch jetzt schon direkt enttäuschen. Das wird nicht passieren. Das letzte Sendschreiben ist das einzige, die sieben, ohne irgendeine positive Aussage, ohne ein Lob. Aber doch hat es uns sehr viel zu sagen und vielleicht gerade auch deshalb. Ich möchte den Text lesen aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Da schreibt oder diktiert Jesus Christus selbst: An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. So spricht er, der Amen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung. Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß? Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Darum rate ich dir, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und kaufe von mir weiße Kleider und zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in die Zucht. Mach also ernst und kehr um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten, und wir werden Mahl halten, und ich mit ihm und er mit mir. Wer siegt, der darf mit mir auf meinen Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Ein ziemlich starker Text an die Gemeinde in Laodicea. Und ich habe hier nochmal die Übersicht mitgebracht, dann sehen wir tatsächlich die einzige Gemeinde von den sieben ohne etwas Positives. Laodicea. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, dass man sich das so vorstellen kann. Was für ein Ort, das ist immer hilfreich, auch mal so einen Einblick zu bekommen, wenn man vielleicht nicht selbst da gewesen ist. Gibt auch noch einige Ruinen von der Stadt. Hier sieht man so eine Anlage, so eine Straße, auch hier so mal so einen Boulevard im Ort von damals. Das ist eines der größten Stadien der Antike, das es damals gegeben hat. Man sieht, dass diese Kuhle, wo sie dann gelaufen sind oder mit Pferden gefahren sind. Laodicea war ein reicher Ort. Gewisse Merkmale haben das ausgemacht, diese Stadt, und die werden so Stück für Stück im Text auch mit einfließen, weil Jesus hier wie in kaum einer anderen Stadt von den sieben Sendschreiben ganz stark auf die Besonderheiten des Ortes eingeht, um seinen eigenen Punkt deutlich zu machen. Das fängt schon an in Vers 15. Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Dazu muss man wissen, Laodicea selbst hatte ein Problem als Ort. Sie hatten keine eigene zuverlässige Wasserzufuhr. Sie mussten sich das Wasser heranschaffen aus Nachbarorten. Ich habe mal auch Bilder dazu mitgebracht, das fand ich ganz interessant. Vielleicht erkennt man das da oben. Eine Wasserleitung, die benutzt wurde, um Wasser heranzuführen aus der Umgebung. Hier sieht man das noch etwas näher. So wurde das damals gemacht, eine richtige Wasserleitung durch den Stein hindurch. Hier kam sie dann raus, hier konnte man das Wasser dann abschöpfen im Ort. Sie hatten zwei Quellen, wo sie ihr Wasser bekommen haben. Und zwar gab es Nachbarstädte, einmal Hierapolis und einmal Kolosse. Kolosse kennen wir aus der Bibel, gibt es auch einen Brief an die Gemeinde dort. Und diese beiden Wasserquellen waren sehr unterschiedlich. Die Quelle aus Hierapolis war eine heiße Quelle, sprudelte aus der Erde heraus, von Vulkanen oder von Unterwasserbewegungen aufgeheizt, war das eine heiße Quelle, die dort sprudelte in Hierapolis. Und sie wurde benutzt zum Beispiel eben für medizinische Anwendungen. Wir wissen das ja heute, so ein heißes Bad kann sehr gut sein, sehr gesund sein. Und so war das auch in Hierapolis. Also heiße Quellen waren sehr bekannt und sehr beliebt. In Kolosse gab es dagegen kaltes Wasser. Das war richtig frisches, kaltes, klares Wasser. Und auch da wissen wir, auch das hat einen guten Nutzen. Gerade so als Erfrischung. Was gibt es Schöneres, als wenn es heiß ist und man trinkt ein kaltes Glas Wasser? Laodicea hatte nichts von den beiden und musste das über diese Leitungen herankarren. Und das Problem ist, was passiert mit Wasser, wenn man das über viele Kilometer in Leitungen herankarrt? Das heiße Wasser aus Hierapolis war nicht mehr heiß, wenn es in Laodicea angekommen ist. Und das kalte Wasser aus Kolosse war auch nicht mehr kalt, wenn es in Laodicea angekommen ist. Sondern das heiße Wasser und das kalte Wasser waren beide lauwarm. Umgebungstemperatur. Und durch die große Entfernung bestand auch die Gefahr, gerade wenn da Hitze war oder sowas, dass das Wasser schlecht geworden ist, dass es einfach nicht mehr geschmeckt hat. Und genau das war es. Die Laodiceaner waren überhaupt nicht zufrieden. Also ganz anders als die Ostfriesen und wir hier Ammerländer. Wir sind ja super glücklich über unser gutes Wasser aus der Leitung, wo Leute das sogar, wenn sie in andere Regionen fahren, um ihren Tee machen zu können, in Flaschen mitnehmen, weil sie sagen, das andere Wasser kann ich nicht trinken. Das hatten die in Laodicea nicht. Sie konnten das Wasser nicht wirklich gut benutzen. Sie haben es manchmal wirklich ausspucken müssen, weil ihnen schlecht davon geworden ist. Genau dieses Bild benutzt jetzt Jesus mit Blick auf die Gemeinde. Kalt ist gut, heiß ist gut. Wenn man das so manchmal liest, denkt man, wir verbinden dann gleich irgendwie, heiß ist aktiv, kalt ist irgendwie schlecht oder umgekehrt. Aber beides wird hier als gut dargestellt. Beides hat brauchbare Effekte. Und deshalb sagt Jesus der Gemeinde, werdet ihr doch entweder kalt oder werdet ihr entweder heiß. Aber ihr seid nichts davon. Ihr seid lauwarm. Ihr seid nicht zu gebrauchen. Da ist nichts, was irgendwie hilfreich wäre, bei euch zu finden. Und wenn ich euch trinke, wenn ich euch in den Mund nehme, dann wird mir kotzübel. So wie ihr euer Wasser ausspuckt in eurer Stadt, weil ihr es nicht ertragen könnt, so werde ich euch auskotzen, weil ich euch nicht ertragen kann. Genau das ist das, was Jesus hier sagt. Harte Worte. Was bedeutet das? Was ist das Problem? Wir wissen es natürlich nicht genau. Auch in Laodicea finde ich es interessant, wir sehen hier nichts von irgendwelchen äußerlichen Problemen. Keine Verfolgung, keine Streitereien, auch wieder so eine Stadt, so ähnlich wie bei Sardes, wo einfach nichts da ist. Gar nichts. Die Gemeinde macht keinen Unterschied in dem Ort, in dem sie ist. Wäre sie doch kalt, erfrischend, würde sie Menschen mit dem erfrischenden Evangelium bekannt machen, mit der guten Botschaft, dass Vergebung da ist, dass wir Frieden mit Gott haben können, dass es den Leuten die Seele wieder freien und frisch macht. Nein, ist nicht da. Oder wären sie warm, würden sie Menschen Heilung geben, würden sie Frieden für die Seele schaffen, dass man merkt, hier ist ein Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann. Nein, auch das ist nicht da, sondern sie sind lau. Da ist nichts Gutes zu finden. Lau kann auch bedeuten, kann man auch so sehen, da ist kein Mut, nach vorne zu gehen. Da ist kein Mut, Entscheidungen zu treffen. Da ist kein Mut, auch nur irgendetwas zu wagen. Da ist ein vor sich hin plätschern. Dass es so vor sich her trudelt, dass alles so seinen Gang geht, dass alles so langweilig ist. Das ist Laodicea. Und wenn ich sage, diese 7 Sendscheiben sind dazu da, dass wir uns als Gemeinden hinterfragen und gucken, wo hätte Jesus bei uns Grund, Kritik zu üben, so ist die Frage, die wir uns über Laodicea stellen müssen, welchen Unterschied machen wir als Gemeinde? Was würde passieren, wenn die EFG Augustfehn von heute auf morgen hier aus Augustfehn verschwinden würde? Würde es irgendwer merken? Würde irgendwer etwas vermissen? Ich habe darüber nachgedacht. Und ich dachte, ja, doch. Das würde der Ort. Und ich kann ein paar Beispiele nennen, wo wir sagen können, ja, da machen wir einen Unterschied und das ist gut. Friedhelm hat das Open House erwähnt, wo in Spitzenzeiten bis zu 40 Jugendliche kommen und davon die Hälfte teilweise nicht aus der Gemeinde, keine Zugehörigkeit zur Gemeinde haben, keinen Bezug zu uns. 20 Jugendliche aus dem Ort hier, aus Augustfehn, die manchmal sogar im Winter danach fragen, ob man nicht noch öfter öffnen könnte, weil sie diesen Ort so schätzen. Ist uns das bewusst, dass wir dort einen Unterschied machen? Ich dachte an Kaffee und Klamotte, Waffelverkauf, Zulauf, Platzmangel. Die Frage ist, wie groß können wir noch werden? Nicht die Frage, wann müssen wir zumachen. Würde das einen Unterschied machen, wenn es nicht mehr da wäre? Ja. Kaffee und Klamotte macht einen Unterschied in diesem Ort. Die Spielkreise, Montag und Mittwoch, wo auch viele Familien kommen, die nicht mit der Gemeinde wirklich verbunden sind und Zugang finden zu diesen Räumen, aber auch zu den Menschen hier in diesen Räumen. Das Seniorencafé, einmal im Monat, wo ganz große Teile davon eben nicht zur Gemeinde dazugehören. Die Musicals, die hier manchmal gemacht werden, mit den Kindern, die sogar mit der Grundschule zusammen geschehen. Und ich habe gedacht, ja, das ist gut. Das ist gut. Wir machen einen Unterschied. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Da kann ich ganz offen sagen, diese Kritik, dass wir lau wären, dass es keinen Unterschied macht, dass wir nicht den Mut haben, Sachen anzupacken, die können wir so erstmal nicht einfach eins zu eins auf uns übernehmen. Und trotzdem sind wir dadurch herausgefordert, uns immer wieder zu fragen, haben wir den Mut, nach vorne zu gehen? Oder sind wir zufrieden? Haben wir den Mut, Entscheidungen zu treffen? Oder haben wir Angst davor, etwas zu verändern? Bloß keine Fehler machen. Nur wer sich nicht bewegt, macht keinen Fehler. Aber das ist selbst der größte Fehler, den wir als Gemeinde tun könnten. Und deshalb können wir uns immer wieder trotzdem dazu anspornen und sagen, nicht ausruhen, auch wenn das so schön wäre. Nicht zufrieden sein, auch wenn wir Grund haben, zufrieden zu sein. Nicht denken, dass nichts mehr kommen muss, sondern den Mut zu haben, weiterzugehen, weiter Risiken einzugehen, weiter den Mut zu haben, Fehler zu machen. Auch wenn wir nicht immer wissen, wohin der Weg führen wird, nicht stehen bleiben. Dann können wir voll uns mitnehmen aus... Kannst du mal weitermachen? Genau. Als ein Ansporn für uns als Gemeinde aus diesem Text, treffe Entscheidungen, die einen Unterschied machen in dieser Welt. Treffe Entscheidungen, die einen Unterschied machen in dieser Welt. Und dann geht es weiter. Du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Laodicea war für drei Dinge bekannt. Drei haben sie ganz besonders ausgezeichnet. Das erste war, Laodicea war reich. War ganz stark geprägt von einem Finanzwesen, von Bankenwesen. Sie waren sehr stolz darauf, dass sie für sich selbst sorgen konnten, dass sie nicht angewiesen waren auf Hilfe von außen. Das zweite war ihr Textilhandwerk, vor allem Wolle. Sie hatten eine Fähigkeit darin, Textilien herzustellen und dafür waren sie sehr bekannt. Und das dritte ist ihr Medizinwesen, vor allem für ihre Heilsalben für Ohren und Augen. Und ich finde es interessant, wie Jesus genau diese drei Dinge hier erwähnt. Du bist arm, du bist blind und du bist nackt. Genau die Dinge, für die Laodicea stand. Und er überträgt das hier auf die Gemeinde, die scheinbar unter einer falschen Selbstwahrnehmung gelitten hat. Es steht hier nicht gut um die Gemeinde, macht Jesus deutlich. Aber diese Gemeinde hat die Wahrnehmung, dass alles in Ordnung ist. Als hätte sie Grund, stolz auf sich zu sein. Du sagst, du bist reich und wohlhabend. Nichts fehlt mir. Alles ist da. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind zufrieden. Es läuft doch alles gut bei uns. Alles ist in Ordnung. Aber Jesus versucht ihnen hier die Augen zu öffnen. Für ihren wahren Zustand. Dass sie eben arm, nackt und blind sind. Und er ermutigt sie, er sagt, kaufe Gold von mir. Also lass dich von mir reich machen, nicht denken, dass du das selbst im Griff hast. Und kaufe von mir weiße Kleider. Also ein Bild immer, die weißen Kleider, auch für ein neues Leben in Jesus Christus. Zieh sie an, damit du nicht nackt dastehst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Mach die Augen auf dafür, wie es wirklich um dich steht. Wie ist das mit Selbstwahrnehmung? Wie gelingt dir das mit Selbstwahrnehmung? Wenn du mal in den Spiegel guckst und dich fragst, wer bin ich? Wer bin ich als Mensch? Wer bin ich als Person? Was sind meine Stärken? Aber was sind auch meine Schwächen? Welche Macken habe ich, wenn ich ehrlich mit mir bin? Wo sind meine blinden Flecken? Kann ich das überhaupt einschätzen? Habe ich überhaupt die Fähigkeit dazu, wahrzunehmen, wer ich als Person bin? Oder lebe ich auch vielleicht in Illusionen über mich selbst? Dass ich mir einbilde, dass ich Stärken habe, die eigentlich Schwächen sind. Oder dass ich meine Schwächen gar nicht wahrnehme, dass ich meine Macken ignoriere. Selbstwahrnehmung ist unglaublich schwierig. Jesus gebrauchte das bekannte Bild, wenn er sagt, was siehst du, den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Wie leicht ist es, dass wir das beim anderen sehen, wo der seine Macken hat. Das fällt uns schnell auf, wo der seine Schwächen hat. Aber bei uns selbst, das ist so schwer. Und da brauchen wir Hilfe. Da müssen wir erst uns aneignen, das auch wirklich zu tun, dass wir lernen, uns wahrzunehmen als Persönlichkeiten. Genau das Gleiche gilt auch für uns als Gemeinde. Wir sehen auch, was bei anderen vielleicht schief läuft. Die sind zu liberal und die sind zu verstockt und die sind zu charismatisch und die sind mir zu lahm. Aber wer sind wir? Was sind unsere Schwächen? Wo sind wir blind? Wo sind wir arm? Wo sind wir nackt? Da müssen wir uns immer wieder herausfordern lassen durch Jesus Christus, dass er uns die Augen öffnet. Dass er uns zeigt, wer wir sind. Als Menschen, als Personen und als Gemeinde. Jesus fordert uns hier heraus, dass wir mit seiner Hilfe aus unseren Illusionen ausbrechen. Dass wir uns der Wahrheit stellen, dass wir nicht vor ihr fliehen, dass wir ihr nicht aus dem Weg gehen. Wie ist das möglich? Eines der wichtigsten Werkzeuge dafür, für uns als Menschen und für uns als Gemeinde, ist die Bibel. Sie ist das schonungslose Wort Gottes. Die Bibel ist kein Kuschelbuch, wo uns die Seele nur gestreichelt wird. Die Bibel, gerade das Alte Testament, zeigt uns den Menschen in seiner schonungslosen Wahrheit, in seiner ganzen Kaputtheit, in seiner Fähigkeit zu zerstören, sich selbst und andere. Die Bibel ist schonungslos. Sie geht gerade mit den besten Helden am heftigsten um und zeigt am brutalsten auf, wo sie ihre Fehler und Schwächen haben. Und die Bibel kann für uns ein Spiegel sein. Wenn wir uns auf sie einlassen, wird sie uns zeigen, wer wir sind. Und wir werden die Wahrheit von Jesus aufgezeigt bekommen. Bist du bereit, dieses Wagnis einzugehen? Bist du bereit, dir zeigen zu lassen, wer du bist? Sind wir das als Gemeinde bereit? Die Bibel ist die erste Anlaufstelle. Aber für uns ist es auch die Gemeinde untereinander. Und für uns als Gemeinde vielleicht auch die Einbindung in andere Gemeinden, dass wir uns von anderen sagen lassen, wer wir sind. Dass du deinen Ehepartner vielleicht fragst, hey, was sind eigentlich meine Macken? Was stört dich am meisten an mir? Dass du deinen besten Freund fragst, hey, was sind meine Schwächen? Aber auch, was sind meine Stärken? Das ist eine ungeheure Chance, dass wir in dieser bunten Vielfalt hier zusammengestellt sind in dieser Gemeinde. Siehst du die Chance darin? Nicht nur mit Leuten unterwegs zu sein, die so ähnlich sind wie du, sondern gerade mit Leuten unterwegs zu sein, die dir auch ganz schonungslos sagen können, wer du bist als Person. Wo du das vielleicht selbst gar nicht so wahrnimmst. Und dass du vielleicht darüber nachdenkst, ob das so stimmt oder nicht, ob das wirklich so ist. Und wenn wir noch tiefer blicken, eben, ich habe es schon erwähnt, auch Ehe und Familie. Gott hat Ehe und Familie geschaffen als ein Ort, wo wir als Menschen, als Persönlichkeiten reifen können. Wo wir lernen können. Nirgendwo kriegst du deine Schwächen brutaler aufgezeigt als in Ehe und Familie. Deine Ungeduld, deine Wut, manchmal dein cholerisches Handeln oder manchmal dein phlegmatisches alles laufen lassen, das siehst du am stärksten im Umgang mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit deiner Familie. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Ehe und Familie schützen und hochhalten. Das ist kein Auslaufprodukt, sondern es ist Gottes gute Idee für uns. Und wir müssen bei uns anfangen als Menschen und dann können wir zu uns rübergehen als Gemeinde und uns diese Fragen stellen und uns eben herausfordern lassen von Laodicea. Stell dich der Kritik und lebe nicht mit Illusionen. Stell dich der Kritik, flieh nicht davor und lebe nicht mit Illusionen. Und dann, wen ich liebe, den weise ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Jesus geht in diesem Brief mit Laodicea hart ins Gericht. Aber ist das jetzt das Ende? Ist das Tischtuch zerschnitten? Ist alles kaputt? In jedem seiner Briefe zeigt Jesus, dass es eine Chance zur Umkehr gibt. Dass es eine Chance gibt, umzudrehen von dem falschen Weg, den man bisher gegangen ist. Und das gilt sogar hier für die Christen in Laodicea. Wen ich liebe, den nehme ich in Zucht. Das ist eine Anknüpfung aus Sprüche 3, Vers 12, wo über das über die Väter gesagt wird. Ein Vater, der seine Kinder liebt, züchtigt sie. Das ist natürlich eine Aussage, die in unserer Zeit heute so eins zu eins nicht mehr zu übersetzen ist. Damals war natürlich damit auch die Prügelstrafe gemeint. Das ist eine Bedeutung des Wortes. Aber es geht nicht darum, wie wir strafen oder dass wir strafen, sondern es geht bei der Zucht darum, dass wir unsere Kinder mit gutem Gefühl für Grenzen und Konsequenzen erziehen. Disziplin ist ein wichtiges Merkmal in der Erziehung. Jesus stellt sich hier selbst als ein fürsorglicher, aber strengen Vater vor. Und ein guter Vater, eine gute Mutter, gute Eltern setzen ihren Kindern Grenzen und zeigen auf, hey, es ist nicht alles erlaubt, was dir in den Sinn kommt. Und es ist nicht alles gut, was dir in den Sinn kommt. Und vor allem dadurch, um dadurch auch zu zeigen, dass Kinder lernen, es gibt Konsequenzen für mein Handeln. Und wenn ich diese Konsequenzen nicht sehe, wenn ich einfach drauf loshandle, werde ich diese Konsequenzen trotzdem spüren. Und wir als Eltern müssen lernen, das zuzulassen. Dass Kinder die Konsequenzen ihres Handelns selbst erleben. Sie nicht immer davor abgrenzen, nicht immer schützen, nicht immer in Watte packen. Ihnen alles zu ersparen, ist eben nicht Ausdruck elterlicher Liebe. Denn das ist notwendig, um als Persönlichkeit Eigenverantwortung zu lernen. Und genau so handelt Jesus hier an der Gemeinde. Er zeigt ihnen auf, wo sie falsch gehen. Er zeigt ihnen Konsequenzen auf. Er lässt sie diese Wege gehen, wenn sie das wollen. Aber er zeigt auch auf, hey, wenn du einen anderen Weg gehen willst, ich bin da für dich. Ich liebe dich trotzdem, auch wenn ich hart bin. Auch wenn ich Kritik übe, auch wenn ich dir Konsequenzen aufzeige, ich bin da für dich, ich liebe dich. Und jetzt sagt er hier, ich stehe vor der Tür. Jesus steht vor der Tür der Gemeinde in Laodicea. Und das ist genau das Bild, was ich ganz am Anfang benutzt habe. Jesus ist doch eigentlich der Hausherr der Gemeinde. Jesus ist doch eigentlich der Mittelpunkt der Gemeinde. Aber hier steht er außen davor. Ausgeschlossen. Er muss anklopfen. Die Tür ist nicht offen. Und er klopft an. Er dreht sich nicht einfach weg. Er geht nicht weg. Er klopft an. Das ist ein Bild der Hoffnung. In diesem vielleicht auch etwas betrübenden Bild, dass Jesus ausgeschlossen ist, ist es ein Bild der Hoffnung. Jesus klopft an. Und damit ist das Angebot verbunden, wieder zueinander zu finden. Jesus gibt diese Gemeinde nicht auf. Wenn ihr mir aufmacht, dann werde ich hineinkommen und ich werde mit euch am Tisch sitzen. Das Essen, das gemeinsame Essen ist in der damaligen Kultur einer der wichtigsten Akte von Gastfreundschaft. Wenn man einen Fremden zu sich einlädt, ist das Erste, was man ihm anbietet, zu essen. Von der Pyramide der Grundbedürfnisse her, erstmal das tiefste Bedürfnis nach Versorgung zu stillen, bevor man sich um andere Dinge kümmert. Das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Und genau das ist das, was Jesus hier sagt. Er ist eigentlich derjenige, der sie einladen sollte. Aber jetzt sagt er, ich werde zu dir kommen und ich werde mit dir essen. Und natürlich ist das auch ein Bild, was hier anklingt vom Abendmahl. Und ich finde das so schön, dass wir heute hier gemeinsam auch Abendmahl feiern werden. Das Essen stillt das Grundbedürfnis nach Versorgung. Das Abendmahl stillt das Grundbedürfnis des Menschen nach Frieden, nach Gemeinschaft, danach im Einklang zu sein, nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit den Menschen um uns herum und eben auch für uns mit Gott. Und das Abendmahl ist ein Ausdruck dafür, dass dieses Grundbedürfnis durch Gott gestillt wird, dass wir zueinander kommen als Gemeinde und gemeinsam zu Gott kommen. Und diese zwei Verse, ich habe so drüber nachgedacht, sind gerade in unserer hoch angespannten Zeit von großer Bedeutung. Jesus geht hier hart ins Gericht mit Laodicea. Er findet harte, kritische Worte. Wir finden hier eine Spannung, die sich hier aufgebaut hat. Aber Jesus gibt die Gemeinde nicht auf. Er geht keine getrennten Wege mit der Gemeinde. Und wir hatten ja letztes Wochenende Team F bei uns und in einer Fortbildung mit ihnen haben sie auch gesagt, dass man bei Missverständnissen und bei Streit, da wo so eine Spannung sich entstehen kann, wo man merkt, dass das auch auseinanderzubrechen droht, dass man eben da nicht auseinander geht. Und dass man eben da nicht nur Leute sucht, die die gleiche Meinung haben wie ich, sondern dass wir aufeinander trotzdem zugehen. Gerade dort, wo es schwierig wird. Gerade dort, wo Spannungen entstehen. Gerade dort, wo man sich nicht versteht. Gerade dort sollen wir den Weg zum anderen suchen. Denn alles andere verschärft die Probleme nur, löst sie nicht. Aber wenn wir Klärung suchen, wenn wir das Angebot des Friedens machen, wenn wir den Wunsch ausdrücken, miteinander ins Gespräch zu kommen, dort besteht die Hoffnung, dort besteht die Chance, dass es wieder heile werden kann. Wir müssen auch als Gemeinde manchmal klar Position beziehen. Auch als Menschen müssen wir im Umgang mit anderen klar Position beziehen. Zum Schutz unserer Familien, manchmal zum Schutz unserer Überzeugungen. Aber trotzdem sollen wir dem anderen mit Liebe und Zuneigung und Offenheit begegnen. Nicht die Tür zuschlagen, sondern die Türen öffnen. Das Angebot machen, das Jesus auch macht. Hey, ich bin hier. Ich warte auf dich. Ich gebe dich nicht auf. Wie ist das möglich für uns in unserer Gesellschaft hier, die von so vielen Spannungen durchrüttelt wird, für unsere Gemeinde, für unsere Privatleben? Für mich ist das ganz klar, es ist nur möglich, wenn wir Jesus die Tür öffnen, wenn wir ihn hineinlassen. Und das ist etwas, was jeder von uns persönlich tun will. Er steht hier vor den Tür der Gemeinde, aber er sagt, wer meine Stimme hört, also spricht auch jeden Einzelnen an. Hörst du das Klopfen Jesu in deinem Leben? Jesus klopft auch bei dir an. Und vielleicht hast du sein Klopfen lange ignoriert. Vielleicht hörst du es das allererste Mal, dass Jesus bei dir anklopft. Aber er klopft. Er steht auch vor deiner Tür. Und hat er einen offenen Zugang in dein Herz? Oder ist es abgeschlossen? Oder musst du ihn das erste Mal überhaupt die Tür öffnen? Ich weiß nicht, wie deine Situation ist, du weißt es. Aber Jesus ist da. Und wenn er nicht in deiner Mitte schon ist, dann steht er vor deiner Tür und klopft an. Und ich möchte dich an diesem Abendmahlsonntag einladen, Jesus die Tür zu öffnen. Lass ihn nicht stehen draußen, in der Dunkelheit, in der Kälte. Sperr ihm die Tür nicht vor der Nase zu, sondern lass ihn hinein. Auch für uns als Gemeinde, dass wir Jesus in unserer Mitte haben, als Hausherr der Gemeinde, der nicht klopfen muss, sondern der uns einlädt zu seinem Tisch. Und deshalb können wir damit nehmen, öffne Jesus die Tür, selbst wenn er die Finger auf deine Wunden legt. Öffne Jesus die Tür, selbst wenn er die Finger auf deine Wunden legt. Und dann haben wir eine Zusage. Eine Zusage, die auch so gut passt zum Abendmahl, dass wir gleich miteinander feiern wollen. Wer siegt, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich gesiegt habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer siegt? Wer bereit ist, mich hineinzulassen? Wer bereit ist, sein Leben an mich abzugeben? Das ist der Sieg. Nicht aus eigener Kraft, nicht aus Überheblichkeit, nicht als Stolz, sondern am Kreuz, bei Jesus. Da siegen wir mit Jesus zusammen, mit mir darf er da sitzen. Nicht durch unsere Leistung, das führt nur zum Scheitern, sondern mit Gott an unserer Seite. Mit seiner Kraft, mit seiner Weisheit werden wir erleben, wie er unser Leben ans Ziel führt. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.